Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Montag, der 9. Februar und wir sprechen über die große Tech-Erholung, das gute Händchen von Goldman Sachs und das Basisinvestment, das jeder kennen sollte. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Happy Monday da draußen und auf eine hoffentlich etwas entspanntere Börsenwoche als die vergangene, die am Freitagabend aber ja immerhin in den USA mit dem besten Handelstag seit Mai 2025 endete. Das darf man jetzt auch nicht ganz unterschlagen bei all dem Chaos. Und nachdem es zum Handelsbeginn heute Nachmittag erstmal nach einem Tag zum Durchschnaufen aussah, zogen die Kurse heute am Nachmittag dann doch nochmal richtig an und setzten die Erholung fort, getragen natürlich vor allem von den großen Tech-Werten, bei denen sich in der vergangenen Woche ja 1 Billion Dollar an Börsenwert in Luft auflöste.
Diese Woche gibt es aber keine Quartalszahlen von großen Tech-Konzernen und damit auch keine neuen Hiobsbotschaften über zu große KI-Investitionen. Das dürfte heute die Sorgen etwas beiseite schieben. Der Dow Jones, der am Freitag erstmals die 50.000-Punkte-Marke übersprang, kann heute die Hürde zumindest halten, auch wenn es nicht weiter bergauf ging. Dafür legt der S&P 500 um 0,6% zu, der Tech-Index Nasdaq 100 und der Nebenwerte-Index Russell 2000 um jeweils rund 1%.
Tech ist also wieder gefragt. Nvidia, Broadcom und Microsoft gewinnen jeweils fast 3% heute. Und der große Sieger ist aber ein Name, den man lange nicht auf der Gewinnerseite gesehen hat, und zwar Oracle. Die Aktie stieg heute um satte 9%. Das zeigt also wirklich, dass die Angst vor zu hohen KI-Investitionen erstmal so ein bisschen beiseite geschoben werden. Denn Oracle ist ja so das mahnende Beispiel, dass es die Hyperscaler womöglich übertreiben könnten.
Warten wir mal, bis diese Angst wieder zurückkommt.
Garantiert wird sie kommen.
Besondere Nachrichten gab es keine, lediglich eine Hochstufung der Investmentfirma D.A. Davidson, die Oracle jetzt wieder für einen Kauf hält und das Rennen für OpenAI gegenüber Alphabet noch nicht für verloren hält, wovon Oracle profitieren sollte, nachdem es mit dem KI-Konzern einen 300-Milliarden-Deal abgeschlossen hat im vergangenen Jahr.
Immerhin gibt's auch Handfesteres heute zu melden, und zwar für ST Microelectronics. Die Aktie schoss um mehr als 7% nach oben, weil der Halbleiterkonzern einen, wie er selber sagt, Multimilliarden-Abkommen mit Amazon Web Services an Land ziehen konnte. Für den US-Lebensmittelhändler Kroger geht es heute auch um fast 7% nach oben. Das Wall Street Journal hatte berichtet, ein früherer Walmart-Manager könnte der nächste CEO von Krogers werden.
Und dann scheint Goldman Sachs einen ganz guten Riecher zu haben. Vor genau einer Woche hatten wir in der Geldidee über eine Studie der Investmentbank gesprochen, die 5 Aktien zum Kauf empfahl, und zwar explizit bevor die Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen, weil diese Aktien sonst davonlaufen könnten.
So schaut's aus. Neben Spotify waren 2 der großen Favoriten von Goldman Sachs der Pharmakonzern Eli Lilly, der letzte Woche nach Superzahlen durch die Decke ging, und der Spielekonzern Roblox. Das Unternehmen brachte am Donnerstag schon Zahlen, die deutlich besser ausgefallen sind als erwartet, auch wenn sie nicht wirklich gut waren. Die Aktie stieg schon um rund 10% am Freitag. Heute geht es nochmal 10% nach oben, nachdem es weitere Kaufempfehlungen anderer Investmenthäusern gab. Also man kann sagen, Chapeau Goldman, gutes Händchen gehabt.
Respekt. Das große Marktthema des Tages gab es schon heute Morgen im Land der aufgehenden Sonne. Denn Japan hat das Unterhaus neu gewählt. Die Partei von Premierministerin Sanae Takaichi galt als Favoritin für die vorgezogenen Neuwahlen. Und es wurde ein Erdrutschsieg. Dank der gewonnenen Direktmandate kommt die liberaldemokratische Partei jetzt auf eine Zweidrittelmehrheit.
Und kann damit quasi nach eigenem Gusto durchregieren, denn sie kann jetzt die Vetos des Oberhauses bei Gesetzen überstimmen. Takaichi setzt für die Wirtschaft voll auf schuldenfinanzierte Investitionsprogramme und auch auf Aufrüstung des Militärs. Die Börse feiert den Sieg natürlich, weil die Unternehmen von ihrem Kurs profitieren könnten. Der Nikkei stieg um fast 4% und lag kurzzeitig erstmals über 57.000 Punkten.
Kritischer sehen den ultra-expansiven Kurs natürlich die Anleiheinvestoren, da das Land seit langem eine hohe Staatsverschuldung mit sich rumschleppt und schon in der Vergangenheit unter Shinzo Abe das Wirtschaftswachstum durch neue Schuldenprogramme nicht wirklich in Gang gekommen ist. Entsprechend stiegen die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen weiter an und der Yen gab gegenüber Euro und Dollar nach. Wird interessant, wie lange der Takaichi-Trade noch läuft.
Definitiv, aber immerhin hat er die Stimmung etwas aufgehellt hier in Europa und natürlich vor allem auch heute Mittag das Einsetzen der Erholung oder der Fortsetzung der Erholung. Denn nach dem gemächlichen Verlauf zunächst ging es am Nachmittag deutlich nach oben. Der DAX notiert kurz vor Feierabend mehr als 1% im Plus. Stock 600 schafft ein Plus von 0,6%. Tagesgewinner in Europa ist der Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Die Mailänder Börse ist nämlich in Feierlaune. Womöglich, ich habe extra nachgeschaut, weil Italien im Moment tatsächlich das Land ist, das bisher die meisten Medaillen gewinnen konnte. Das ist immer irgendwie schön, wenn das Gastgeberland einigermaßen erfolgreich ist, dann ist die Stimmung auch gut. 9 sind es nämlich bislang insgesamt. Jedenfalls steigt also der Leitindex MIP heute um 2%.
Natürlich hat der Anstieg des Index nichts mit dem Medaillenspiegel zu tun, sondern vor allem mit den starken Zahlen von Index-Schwergewicht UniCredit. Die Bank steigerte den Gewinn im vergangenen Jahr um 14%. Die Eigenkapitalrendite, bei Banken eine besonders wichtige Kennzahl, soll in diesem Jahr auf mehr als 20% steigen und im Jahr 2028 dann 23% betragen.
Da können unsere deutschen Finanzhäuser nur staunen. Denn die Commerzbank hat das Ziel von 15% ausgerufen. Die Deutsche Bank will bis 2028 auf mehr als 13% kommen. Da ist man also sehr weit weg von den Italienern. Das Zahlenwerk der UniCredit kam jedenfalls gut an. Für die Aktie ging es nämlich mehr als 7% nach oben heute. Auch weil das Institut bis 2028 jetzt 30 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten will in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen. Bis 2030 sollen es sogar 50 Milliarden sein.
Die Italiener lassen also die Muskeln spielen und das heißt auch keine Entspannung für die Commerzbank, die bringt diese Woche auch Zahlen. Denn UniCredit-Chef Andrea Orsel bekräftigte, dass die Bank weiterhin den deutschen Wettbewerber übernehmen will, auch gegen deren Willen und des Widerstandes der Bundesregierung. Das hatte er früher mal anders formuliert. Aber man hat Zeit und wartet auf den richtigen Moment, sagt Orsel. UniCredit hält derzeit 29% an der Commerzbank. Ab 30 müsste sie den verbliebenen Anlegern ein Übernahmeangebot machen.
So ist es und deswegen wartet man ab, bis der richtige Moment gekommen ist. Anleger hier in Deutschland finden es offenbar alles nicht so dramatisch oder irgendwie auch ziemlich gut, denn es erhöht ja natürlich auch den Druck aufs Commerzbankmanagement, doch noch besser zu werden, damit die Bank für die Italiener einfach auch zu teuer wird. Die Commerzbank-Aktie ist nämlich heute Tagessieger im DAX mit einem Plus von mehr als 4%.
Zu den Überfliegern in Europa gehörte heute Vormittag auch Novo Nordisk. Die Aktie schoss um mehr als 8% in die Höhe, weil Hims & Hers ein Generika des Abnehmmedikaments nicht auf den Markt bringen wird. Das Unternehmen hat Angst vor juristischen Auseinandersetzungen, auch mit der US-Gesundheitsbehörde FDA, weil es zwar besser ist als nichts, aber die Probleme bei den Dänen weiterhin die gleichen sind, gab die Aktie einen Großteil der Gewinne am Nachmittag dann aber wieder ab. Hims & Hers stürzen derweil um fast ein Viertel ab.
Ja, da war große Hoffnung auf dieses Generika. Und wer glaubt, dass die Zeit der großen Kursreaktion, wie wir es ja letzte Woche ziemlich massiv erlebt haben und auch besprochen haben, vorbei ist, den müssen wir an der Stelle mal wieder enttäuschen. Wir haben es hier bei Hims & Hers gerade schon gesehen. Und es gibt noch diverse andere Kandidaten heute mit großen Ausschlägen. Zum Beispiel die britische Bank NatWest verliert zwischenzeitlich 10%, weil sie für 2,7 Milliarden Pfund den größten britischen Vermögensverwalter Evelyn Partners übernehmen wollen.
Für den amerikanischen Stahlkonzern Cleveland Cliffs ging es sogar um fast 20% bergab, weil die Bilanz für das vergangene Jahr schlechter ausfiel als erwartet. Und dann setzen wir noch einen drauf. Die Aktie von Kyndryl Holdings hat sich heute mehr als halbiert. Bei -55% stand die Aktie am Nachmittag.
Das Unternehmen, so kennt man es wahrscheinlich jetzt nicht so sehr auf dem deutschen Kurszettel, ist aber tatsächlich ein Spin-off, eine Ausgliederung von IBM. Die jüngsten Quartalszahlen lagen unter den Erwartungen. Außerdem hat das Unternehmen gemeldet, dass es Ärger mit der Regulatorik hat. Die Regulatoren wollen sich das Cash-Management des Unternehmens genauer anschauen. Also da scheint es Unregelmäßigkeiten zu geben. Finanzvorstand und Chefjurist haben deswegen heute ihre Posten geräumt.
Und dann schließen wir den Marktüberblick mit einer Meldung, die mir natürlich besonders gut gefällt als BVB-Fan. Borussia Dortmund hat dank eines guten Händchens im Transfergeschäft im ersten Halbjahr das Vorsteuerergebnis von 14,4 auf 23,2 Millionen Euro erhöhen können. Allein das Ergebnis aus...
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist Tradegate Direct. Tradegate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App Tradegate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. Tradegate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Transfergeschäften hat sich mehr als verdoppelt.
Als Bayern-Fan darf ich an dieser Stelle ganz generös sagen, es sei euch gegönnt. Jetzt müssen wir halt das mit dem Festgeldkonto nochmal üben und vielleicht auch mal unsere, also die Bayern-Schwächen ausnutzen, dann wird es vielleicht auch mal wieder was mit der Meisterschaft.
Ist aber einfach eine doofe Idee, wenn ein Fußballverein an der Börse ist,
ja,
ganz ehrlich.
Absolut.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Wir reden ja hier im Podcast immer wahnsinnig viel über Einzelaktien, kurzfristige Chancen, mittelfristige Chancen, natürlich auch ein bisschen über das Thema ETFs, was so alles wichtig ist in der Geldanlage. Aber wir wollen heute mal ein bisschen back to the roots gehen und uns um die Basics kümmern. Nämlich vor allem für die Leute draußen, die vielleicht ein Depot haben, aber noch nicht so richtig den Schritt geschafft haben, an die Börse zu gehen, vielleicht ein bisschen Angst haben vor den Risiken. Und manchmal ist es auch für uns erfahrene Anleger ganz gut, wenn wir uns mal wieder ein paar Schrittchen zurück machen und gucken, worauf kommt es denn eigentlich an. Und das wollen wir heute mal ein bisschen durchgehen. Jo, was braucht es denn ganz am Anfang?
Erst einmal Mut. Das ist das Wichtigste, denn Mut braucht man, wenn man sein Geld selbst in die Hand nehmen und von jetzt an selbst entscheiden möchte, wie man dieses Geld anlegt. Und auch Mut, das ist besonders wichtig, um durchzuhalten, wenn es an der Börse turbulent zugeht und man gerne auf diesen dicken Panikknopf drücken möchte und alles verkaufen möchte, nur um diese fiesen roten Zahlen nicht mehr sehen zu müssen.
Ja, ich glaube, das Gefühl kennen wir irgendwie alle. Ich kann mich gut daran erinnern, vor allem in den Nullerjahren oder 2000, als neuer Markt und die New Economy Blase platzte. Da war ich doch auch einigermaßen nervös, aber da war ich auch 25, 26 Jahre jünger als heute. Aber auch heute denkt man manchmal so, ups, muss denn das so alles sein? Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch eine alte Börsenweisheit. Ohne Risiko gibt's keine Rendite. Oder wie Philipp Vondran von Flossbach von Storch immer so schön sagt, ohne Wohler keine Cola. Wer das nicht aushalten kann, der lässt sein Geld natürlich lieber auf Tages- oder Festgeldkonten liegen. Da gibt's immerhin ein paar Zinsen, je nachdem, wie oft man denn das Konto wechseln möchte und den Anbieter, auch mal 2-3% pro Jahr.
Was schon mal gut ist, weil das Geld dann nicht an Wert verliert. Letztes Jahr lag die Inflationsrate ja bei 2,2%. Ein bisschen Geld sollte man sowieso auf so einem Konto haben, ob jetzt Tages- oder Festgeld. Die meisten Experten empfehlen 3 Netto-Monatsgehälter als eiserne Reserve für schlechte Zeiten. Zum Beispiel, wenn man seinen Job verliert. Wie schnell das gehen kann, haben die Krisenjahre in Deutschland ja gezeigt, so die letzten 2-3 Jahre.
Absolut, ja. Ein sogenanntes Shit-Konto oder Abfuck-Konto, das man da darf man ja heutzutage sagen, ist absolutes Pflichtprogramm. Aber jetzt, Jo, lass uns doch mal übers Investieren reden. Dafür sind wir ja schließlich hier.
Definitiv. Und es gibt da ja auch ein bisschen mehr Optimismus zu verbreiten. Der deutschen Wirtschaft mag es die letzten Jahre schlecht gegangen sein. Sie mag geschrumpft oder stagniert sein oder haben. Die Weltwirtschaft, die wächst immer. Also fast immer. Gut 3% waren es in den letzten Jahrzehnten, sagt der Internationale Währungsfonds. Halt mir an der Stelle mal fest, in die Weltwirtschaft zu investieren, ist schon mal gut. Ein breit gestreutes, diversifiziertes Investment, das will man haben.
Was ja irgendwie alle Experten empfehlen. Und ich habe es auch schon ungefähr, nicht nur in diesem Podcast und den Videos, ungefähr 450.000 Mal gesagt. Und jetzt kommt natürlich, lass mich raten, ich setze ein Gain ein, der MSCI World.
Na klar.
Ist das die richtige Lösung?
Das ist jetzt zumindest mal keine schlechte Idee mit dem MSCI World, würde ich behaupten. Ja. Das ist auch nicht langweilig. Das wäre beim Investieren auch keine Kategorie. Oder im Gegenteil sogar, langweilig ist gut. 1300 Unternehmen aus 23 Industrieländern, die größten Positionen, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, die Creme der letzten Jahre, also die großen Tech-Konzerne, die uns mit der KI in die Zukunft bringen.
Oder in den menschlichen Untergang, man weiß es nicht, das ist ja jetzt final noch nicht geklärt. Was einem sofort auffällt, die kommen ja alle aus den USA, ist das nicht ein Problem?
Ja und nein. Tatsächlich machen Aktien von US-Konzernen fast 70% des MSCI World aus, Tendenz steigend. Aber aus den USA kommen nun mal die größten und die innovativsten Unternehmen. An der Börse sind genau die deshalb auch am meisten wert. Und Anleger sind mit dem hohen US-Anteil auch immer gut gefahren. Je nach Berechnung hat der MSCI World zwischen 8-10% Rendite abgeworfen, pro Jahr wohlgemerkt.
Und da hat man natürlich, zumindest wenn man ein bisschen erfahren ist, sofort das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts eigentlich im Kopf, wo man ja sehr schön sieht, über einen langen Zeitraum quasi, jeden Monat gibt es eine Kachel, wenn man da eingestiegen ist, was wäre da bis heute an Rendite rausgekommen? Faszinierend ist natürlich, vor allem wenn man ein bisschen länger investiert und darauf geht es darauf, wie viele Felder da eigentlich grün sind. Sprich, egal wann man irgendwie investiert hat, meistens endete man doch irgendwie 10 Jahre später mit seinem Geld deutlich im Plus. Zeigt also schon, ein langweiliges Investment ist doch irgendwie eine ganz gute Sache. Ich gebe es ja zu.
Genauso ist es. Rechnen wir mal mit einer Rendite von 8%. Das ist so das langjährige Mittel. Dann dauert es beim MSCI World nur 9 Jahre, bis Anleger ihr investiertes Geld verdoppelt haben.
Ja, aber eben natürlich nicht immer. Garantien gibt's da eben nicht. Beim Krisen ging's für den MSCI World ja trotzdem auch kräftig bergab. In kurzer Zeit -10%, -20%. Das gab's immer mal wieder. Hast du ja auch schon, glaube ich, erlebt, oder?
So ist es.
Trumps Liberation Day letztes Jahr wäre so ein Fall. Die Corona-Krise, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Die Zeit rennt uns ganz schön davon. Die Finanzkrise, die habe ich noch ziemlich gut miterlebt, hier auch als Redakteur. Und natürlich auch das Platzen der Dotcom-Blase Anfang der Nullerjahre.
Von der habe ich tatsächlich wenig mitbekommen, aber ich habe darüber gelesen. Für den MSCI World war das nämlich die heftigste Krise und die mit Abstand längste. 54% ging es in der Dotcom-Krise bergab, dann hatte sich der Index gerade so erholt. Dann kam aber die Finanzkrise 2007. Insgesamt 13 Jahre hat es gedauert, bis der MSCI World beide Rückschläge verdaut hatte. Aus Anlegersicht gelten die Nullerjahre deshalb auch als das verlorene Jahrzehnt.
Und das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn ich jetzt so rekapituliere, wie mein Depot in diesem Jahrzehnt so ausgesehen hat. Das lag natürlich auch daran, dass man erstmal nicht rechtzeitig draußen war, als der große Abschwung kam und viel zu früh wieder gehofft hat, dass sich alles wiederholt und dann eben eine Krise nach der anderen kam. Also es war wirklich aktienseitig ein verlorenes Jahr.
Also quasi das Gegenteil vom Renditedreieck, viel rot, wenig grün. Zwei Sachen sollten Anleger aus diesem verlorenen Jahrzehnt mitnehmen. Erstens, wenn sie Geld in einen Aktienindex wie den MSCI World investieren, dann im besten Fall über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Und zweitens, in einer Krise kann auch so eine gute und sichere Anlage wie der MSCI World schon mal 50% verlieren. Meistens erholt er sich dann zwar schnell. Bei Corona war der Index schon nach weniger als einem Jahr wieder auf der Höhe, nach Trumps Liberation Day sogar nur nach wenigen Monaten.
Ein paar schlaflose Nächte gehören hier und da dazu. Das wird man nicht völlig ausschalten können, aber es ist das alte Thema. Man muss es auf die lange Frist sehen und dann einfach Augen zu und durch.
Ja, und ein hoher Preis ist es natürlich trotzdem. Den Tipp hast du mir mal gegeben, als ich mich an der Börse vertan hatte. Ist jetzt auch nicht so lange her, ganz ehrlich. Wer schlecht schläft, hat definitiv zu viel Risiko im Depot.
Ja.
Eine Möglichkeit, das abzufedern, ist, sein Geld in einen ETF auf den MSCI Emerging Markets zu investieren. Also nicht nur in den MSCI World. Der MSCI Emerging Markets ist ein Index mit 1200 Unternehmen aus 24 Schwellenländern. Die meisten Experten sagen 70% MSCI World, 30% Emerging Markets. Das ist eine ganz gute Mischung.
Wer von den Schwankungen dann immer noch ein flaues Gefühl im Magen hat, der hat einfach zu viel Geld investiert. Darüber haben wir gerade schon gesprochen, du hast gerade angedeutet. Und sollte ein Teil davon vielleicht doch besser wieder in Tages- oder Festgeldkonten parken.
Ist keine Schande, auch wir als Finanzpodcast sagen, Geld ist nicht alles. Wenn es Lebensqualität nimmt und nicht gibt, muss man etwas ändern. Wie viel, das bestimmt man selbst, aber ein bisschen was, das muss man als Anleger schon aushalten.
So ist es. Ohne Risiko keine Rendite. Da haben wir es denn wieder, wir haben es vorhin schon angedeutet. Gibt es denn noch einen Index außer dem MSCI World und dem Emerging Markets, den man auf jeden Fall da noch mit reinpacken sollte?
Gibt es quasi direkt vor der Haustür den Europe Stoxx 600, der beinhaltet die 600 größten europäischen Unternehmen und der lief 2025 mit einem Plus von 16%, fast so gut wie ein ETF auf den MSCI Emerging Markets, da waren es fast 19% plus. Beide liefen aber deutlich besser als der MSCI World, der auf Eurosicht nur 8% zulegen konnte.
Da wären wir wieder bei den vielen US-Unternehmen und natürlich auch dem schwachen US-Dollar, der die Renditen natürlich letztes Jahr. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Frag gedrückt hat.
Deshalb kann man statt 70-30 MSCI World Emerging Markets auch 50-30-20 machen in der Aufteilung und als kleinste Position, also mit 20%, noch den Europe Stoxx 600 mit reinnehmen.
So, jetzt haben wir hier bei unserem kleinen lustigen Einmaleins des Investierens viel über das Was gehört, aber nicht über das Wie geredet. Was gibt es da zu beachten, Jo?
Das ist relativ schnell abgehandelt. ETFs auf einen Index gibt es viele, unüberschaubar viele. Da lohnt es sich zu vergleichen, zum Beispiel auf Vergleichsseiten wie Just ETF und einen möglichst großen ETF zu finden, also mit viel Anlagevolumen, einen, der gut performt hat und einen, der möglichst günstig ist. Also nicht drei unterschiedliche, sondern einen, der am besten alles vereint. Und bei den Gebühren gelten so 0,3% pro Jahr als absolute Obergrenze. Alles andere ist zu viel.
immer noch quasi fast nichts im Vergleich zu den tatsächlich aktiv verwalteten großen Fonds, die, da steht dann eher vor dem Komma noch eine Zahl und nicht eine Null. Aber, und das ist natürlich auch ziemlich wichtig, bevor wir ETFs kaufen, brauchen wir auch noch ein Depot. Wo machen wir das dann am besten?
Ja, kommt ein bisschen drauf an, was einem wichtig ist. Niedrige Gebühren oder guter Service. Besonders günstig ist ein Depot bei sogenannten Neobrokern wie Traders Place oder Smart Broker Plus. Neobroker haben kein Filialnetz, bei denen man Geld abheben könnte im Automaten. Deshalb sind sie so günstig. Oft kosten Sparpläne auf ETFs, also auf regelmäßige Investments, zum Beispiel einmal im Monat, das wäre ein Sparplan, gar keine Gebühren. Dafür hapert es dann aber manchmal am Service.
Schönes Stichwort, Jo. Ich habe noch deine sehr ausführliche Geschichte zu Trade Republic in dem Zusammenhang im Hinterkopf, die du gemacht hast. Ist gar nicht so lang her, im alten Jahr. Was ist eigentlich mit den ganzen klassischen Geschäftsbanken? Die haben ja auch alle Depots.
Die haben das ja früher ausschließlich gemacht und die haben mittlerweile zum Glück aufgeholt. Früher musstest du ja bei jedem Investment nicht ein paar Euro, sondern ein paar Prozent des Geldes zahlen an Gebühren.
Ich erinnere mich, ja. War teuer.
Die meisten Banken haben immerhin eingesehen, dass sie zu viele Kunden an die jungen Wilden verlieren, wenn sie ihr Angebot nicht verbessern. Günstige Depots mit gutem Service bieten zum Beispiel die ING oder die Consorsbank. Das sage jetzt nicht ich, sondern das Verbraucherportal Finanztipp. Die haben einen guten Depottest, der auch schön übersichtlich ist. Verlinken wir euch in den Shownotes.
Und ich gestehe tatsächlich, dass ich mein Depot auch immer noch bei der Consorsbank habe und nicht bei einem der neuen Neobroker. Abschließend, gerade für die, die vielleicht ein bisschen risikoscheuer sind, und wir wollen ja auch sagen, tastet euch langsam an das Thema ran. Wovon lässt man als Anfänger besser die Finger?
Kryptowährungen, das wäre das Erste. Da sind die Schwankungen zu hoch. Und ganz ehrlich, mittlerweile stellen nicht nur ich mir diese Frage, braucht man Kryptowährungen wirklich? Ich bin mir da nicht sicher. Von Zertifikaten lässt man am besten die Finger auf einzelne Aktien. Das ist im Prinzip nur Glücksspiel, weil man nie so gut informiert ist oder nie gut genug informiert ist. Und man lässt besser die Finger von Hebel- oder Themen-ETFs, in denen nur Aktien aus einzelnen Branchen stecken, wie zum Beispiel Rüstungs-ETFs. Da ist es eine Frage des Timings. Da verpassen Anleger so gut wie immer den richtigen Zeitpunkt und steigen erst dann ein, wenn es schon wieder bergab geht. Kann man alles immer noch später machen. Für viele Dinge haben wir auch ein paar Tipps. Kann man aber auch einfach bleiben lassen, ruhig schlafen, bisschen weniger Rendite, auch nicht schlimm.
Und es gibt durchaus Kollegen in unserer Redaktion, die das gut vertragen könnten, weil sie eigentlich zu viel Stress mit ihrem Depot haben. Und deswegen sei das ein wirklich wichtiger Ratschlag für alle, die etwas jünger sind und vielleicht noch nicht so viele Krisen miterlebt haben, sich das nochmal so zu vergegenwärtigen, so heißt es richtig, und drüber nachzudenken, ob sie nicht vielleicht zu viel Risiko drin haben. Und für alle, die schon etwas mehr aushalten, für die gibt's ja dann immer noch regelmäßig bei uns, der Mish Money, ein paar schöne Geldideen, oder?
Das Wichtigste ist eigentlich in erster Linie, dass man ins Tun kommt, dass man nicht drüber nachdenkt, was könnte jetzt irgendwie das Beste sein. Mit diesem Basisinvestment ist man ganz gut dabei. Und man sollte auch nicht so viel Zeit drauf verschwenden, den absolut perfekten ETF zu finden. Ein guter reicht auch schon.
So ist es, genau. Denn das allerletzte Prozentpünktelchen braucht man nicht. Wichtig ist, dass man das Gros quasi mitnimmt am Markt.
Ist die Zeit.
So
und
ist
der Zinseszins.
Time in the market beats timing the market. Um mit einer alten Phrase, die absolut richtig ist, zu schließen. Das soll es heute von uns gewesen sein. Wir sagen wie immer danke fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis morgen. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.